Es ist die Geschichte einer uralten Beziehung und eine Geschichte von Liebe und Hass. Seit es Tanz gibt, gibt es auch Tanzmusik. Die Sparten sind so kongenial wie immer wieder auch konkurrierend im Ringen um Dominanz in der Hierarchie der Künste.
Im engeren Sinn würde ich sagen, beginnt Ballettgeschichte und damit auch Ballettmusikgeschichte wirklich im 17. Jahrhundert mit den Ballets de Cour. Und wenn man ganz streng wäre, vielleicht mit der Gründung der Académie Royale de Danse durch Ludwig XIV. 1661.
Monika Wolters, Musikwissenschaftlerin und Professorin für Tanz- und Musiktheater am Theaterwissenschaftlichen Institut in Bochum. Der berühmte Sonnenkönig liebt das Ballett. Er tanzt selbst und holt die besten Künstler des Landes an seinen Hof. Sein Favorit aber bleibt über Jahre Jean-Baptiste Lully.
Lully ist ein ganz wichtiger Name in der Geschichte der Ballettmusik, weil bei ihm etwas zusammentrifft, was dann mit der Zeit immer mehr verloren geht, dass nämlich ein Komponist zugleich auch Choreograf und Tänzer ist.
Lully ist ein begnadeter Tanzmeister, was bedeutet, Lully ist Erzieher, Zeremonienmeister, Musiker, Komponist in Personalunion und natürlich Choreograf, der erste Szenen und Charaktertypen für das Ballett entwickelt.
Traumszenen, Furien, verschiedene Allegorien, Temperamente und er findet dafür musikalische Ausdrucksmittel, musikalische Topoi, die dann aufgegriffen werden können.
Ich weiß nicht, was ich mit den ewigen Passepartouts und Menuetten machen soll. Die Monotonie betäubt mich und ich werde ebenso arm als sie, denn sie verwandelt sozusagen meinen Überfluss in Dürftigkeit.
So wettert ein Jahrhundert später Jean-Georges Nauvert in seinen berühmten Briefen über die Tanzkunst gegen Lullys Begleitmusik. Nauvert nimmt damit vorweg, was im 19. Jahrhundert gängige Kritik wird, dass nämlich
es einfach dieses Klischee gibt. Ballettmusik ist schön anzuhören, man muss nicht viel nachdenken dabei, das eignet sich für Kurkonzerte und für nette Hintergrundmusik.
So Monika Wolters, deren beeindruckend umfassende Geschichte des Balletts wie auch seiner Musik nicht nur historischer Abriss sein will, sondern auch Pamphlet. Widerspruch gegen die Abwertung der Ballettmusik.
Man hat einfach diese Beobachtung, also dass sich Komponisten wie Tschaikowski oder Stravinsky wirklich verteidigen mussten und rechtfertigen in Briefen, also gegenüber Freunden, dass sie Ballettmusik schreiben. Das galt als nicht annehmbar für ernsthafte Komponisten.
Es musste wohl im Ballettland Russland geschehen, dass sich mit Tschaikowski ein Komponistenstar ganz entschieden zur Sparte bekennt und mit seinen Evergreen-Melodien für Schwanensee, Dornröschen und Nussknacker bis heute strapazierfähige Ballettmusik schreibt. Trotzdem verschlechtert sich im 19. Jahrhundert das Image der Ballettmusik. Kompositionsaufträge werden seltener. Choreografen suchen ihre Inspiration nun anderswo. Den großen Sinfonien.
Das könnte zum einen damit zusammenhängen, dass man jetzt sich ja nobilitieren will, indem man eine anerkannte Musik nimmt. Das fällt ja auf, dass man dann eben wirklich so die Ikonen der absoluten Musik, eine Beethoven-Sinfonie oder Brahms-Sinfonie oder Bach, nimmt und dazu Choreografien erstellt. Das hängt aber auch mit einer Medienentwicklung zusammen, dass im 20. Jahrhundert schlichtweg über die Medien, die nun verfügbar waren, Schallplatte, Tonband, so weiter, dass schlichtweg Musik verfügbar wurde.
Und noch ein Argument für die Sinfonie und gegen originäre Ballettmusik gibt es. Die Choreografen müssen sich nicht mehr mit selbstbewussten Komponisten zusammenraufen.
Der arme Kerl konnte weder Noten lesen noch irgendein Instrument spielen.
Stravinsky über Nijinsky, seinen Sacre du Printemps-Choreografen.
Über die Art, wie er Musik erlebte, sprach er in banalen Phrasen. Er wiederholte, was seine Umgebung sagte.
Der Fall Igor Stravinsky, der war ein Nobody, als er den Auftrag bekam, den Feuervogel zu schreiben. Ja, also den kannte kaum jemand, außerhalb Russlands schon gar nicht. Und da hat sicher am Anfang erstmal der Name Ballet Russe und auch der Name Michael Fokin, der Choreograf, gezogen. Oder sogar die Tänzer, ja, also dass dann Nijinsky tanzt.
Welche Inspirationen die Musik aus dem Tanz bezog, wie sie sich durch das Ballett weiterentwickelte, es wäre vielleicht eine eigene Untersuchung wert. Hat nicht vielleicht Wagner seine Leitmotivtechnik bei Adolphe Adams Giselle in Paris entdeckt, fragt Monika Wolters, deren kulturgeschichtliche Studie gerade von diesen wunderbaren Exkursen und Gedankenanstößen lebt. In eingeschobenen Kapiteln erzählt sie etwa von der eigentümlichen Spielart des Revolutionsballetts in China, von Schottland, das um 1800 zum romantischen Sehnsuchtsort erklärt wurde, Heimat der Sylphiden, oder von Bach, der nie für das Ballett komponierte und doch mit mehr als 500 bekannten Choreografien der meistvertanzte Spatenliebling ist. Wolters reist vom Barock bis in die Gegenwart, porträtiert Dreamteams wie Aaron Copland und Martha Graham oder William Forsythe und Tom Willems und rätselt über die vielleicht skurrilste Kollaboration von Musik und Tanz.
Cage und Cunningham, die eine ganz andere Ästhetik entwickeln, die schon eigentlich das dann schon wieder ad absurdum führt, weil jeder für sich arbeitet.
Und heute große, unvergessliche Ballettkompositionen, Fehlanzeige. Selbst eine Adriana Hölsky kann mit ihrer Musik für Choreograf Martin Schlepfer bislang keine Genre-Renaissance einläuten. Eine Leerstelle, auch diese macht Monika Wolters kluge Kompilation sichtbar. Nicht immer leicht zu lesen, aber absolut eine Anregung, eine uralte Beziehung neu zu prüfen.